Heute geht es zum dritten Mal um unsere zweimonatige Themenreihe Zeitgeist. Und dabei ist es uns wichtig, einfach Themen, die in der Gesellschaft vorkommen, Worte, die man ständig hört, die man vielleicht auch teilweise nicht so gut einschätzen kann, die aber wohl wichtig sind, darüber mal nachzudenken. Wir hatten vor einem Monat das Thema Esoterik, weil es einfach überall vorkommt. Dann hatten wir vor zwei Wochen das Thema Toleranz, ohne dass unsere Gesellschaft eigentlich nicht denkbar ist. Also ohne Toleranz ist unsere Gesellschaft eigentlich nicht denkbar. Und heute geht es um den Begriff, der in letzter Zeit sehr viel verwendet wird, nämlich Gender. Und ihr habt zu diesem Thema verschiedenste Zeitschriften auf den Tischen gefunden. Ich habe gesehen, manche Leute haben schon vorher drin rumgeblättert. Und mich würde mal interessieren, wer von den Männern in die ausliegenden Frauenzeitschriften intensiv reingeguckt hat. Und wer von den Frauen in die Männerzeitschriften intensiv reingeschaut hat. Wir haben uns gedacht, wir drehen den Spieß mal um, dass wir nämlich sagen, wir machen das jetzt mal so. Die Frauen haben jetzt genauso wie die Männer, also wir haben jetzt 3 Minuten Zeit, wo die Frauen in die Männerzeitschriften reingucken dürfen, sollen. Und andersrum, die Frauen müssen, genau. Und die Frauen in die... Und die Männer in die Frauenzeitschriften. Genau, 3 Minuten Zeit dafür. Ich habe mal eine Frage, woher wussten denn eigentlich die Frauen, was denn die Männerzeitschriften sind? Bei den Frauenzeitschriften steht das ja drauf, Freundin oder für sie, das ist ja ganz klar. Aber bei den Männerzeitschriften, nein, Schmarrn natürlich. Wie bitte? Okay. Also, das war einfach so ein kleines Experiment. Ihr könnt die Zeitschriften gerne nachher mitnehmen und dafür wäre es nett, wenn ihr einfach einen kleinen Betrag spenden würdet. Vielleicht der oben drauf steht, was die Zeitschrift gekostet hat. Genau, weil die mussten wir natürlich besorgen. Also die Idee war im Grunde genommen einfach mal, also da ist dieses Thema Gender ganz präsent. Man nennt es Gender Marketing, also quasi Geschlecht. Spezifisch werden Zeitschriften entworfen und hergestellt und verkauft und man hat eine ganz bestimmte Zielgruppe, nämlich Männer oder Frauen und dementsprechend wird dann diese Zeitschrift gestaltet. Es geht also um Geschlechterrollen bei Gender und meistens, wenn das Wort Gender gebraucht wird, zum Beispiel in der Zeitung vorkommt oder in den Nachrichten, wird über Gender Mainstreaming geredet. Also Gender Mainstreaming, seit Frau Ursula von der Leyen, unsere Familienministerin in Spee, also die, nein, nicht in Spee, die vorige, sowas, also die letzte, seit die eben im Amt war, taucht dieser Begriff des Öfteren vor, in Zeitungen, in Fernsehen, in Interviews. Die Frage ist ja, was bedeutet Gender Mainstreaming, was bedeutet Gender? Ich fange einfach mal bei dem Wort Gender an und füge dann nachher das Wort Mainstreaming dazu. Gender meint das soziale Geschlecht, im Unterschied zum biologischen Geschlecht einer Person. Das bedeutet, Gender meint die Art und Weise, wie sich Mann sein und Frau sein im Alltag zeigt. Also das, was in der Gesellschaft als Mann oder Frau wahrgenommen wird, wie ein Mann eine Frau sich verhält, wie man redet, wie man denkt, was man anzieht. Und weil es umständlich ist, ständig biologisches Geschlecht und soziales Geschlecht zu sagen, deswegen hat man sich auf 2 Wörter geeinigt, und zwar im Deutschen steht Geschlecht an sich für das biologische Geschlecht, im Englischen Sex, und für das soziale Geschlecht braucht man das Wort Gender und im Englischen auch Gender. Also im Englischen ist es Gender und Sex und im Deutschen ist es Geschlecht und Gender. Der Begriff Gender ist eigentlich dabei entstanden, dass Menschen über Geschlechtsrollen nachgedacht haben. Ihr habt es vielleicht auch schon mal gehört, es gibt so Gender Studies, dass man darüber nachdenkt, warum ist das denn überhaupt so? Warum tut ein Mann das, was er tut? Und warum tun das Frauen nicht so? Warum verhält man sich so? Wie ihr euch vorstellen könnt, waren diese Forschungen in dem Bereich von Anfang an mit den Negativmomenten belastet, die in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden einfach da waren. Also wo Geschlechterrollen gebraucht wurden, zum Beispiel um Frauen zu unterdrücken. In den letzten Jahrtausenden in der Menschheitsgeschichte gab es diese Rollenkonstellation zwischen Mann und Frau, wo meistens Frauen von Männern unterdrückt würden. Und das System, was damals da war, die Gesellschaft, die es damals gab, die hat dieses Geschlechterrollen, dieses Verhaltensmuster letztendlich unterstützt, so nicht unterdrückt, unterstützt. Und ich nenne das einfach mal ein ganz einfaches Beispiel zur Zeit, als Jesus gelebt hat, also vor knapp 2000 Jahren, im damaligen Römischen Reich, beziehungsweise auch in Israel, also das war eine sozusagen eine Teilrepublik, könnte man sagen, oder eine bestimmte Regierungs, wie sagt man das, Regierungsbezirk sozusagen, könnte man sagen. Ne? Da war es so, dass zu dieser Zeit, dass die Ehefrauen total abhängig von ihren Ehemännern waren. Die Ehefrau hatte quasi gar keine Rechte, sie hatte einen Vormund, das war ihr Ehemann. Deswegen konnte der Mann im Fall einer Ehekrise, nur der Mann, die Ehescheidung einreichen, die Frau konnte das nicht. Und um diese Männer- und Frauenrolle zu schützen, hat die Frau in der Gesellschaft fast überhaupt keine Rechte gehabt. Sie galt zum Beispiel, also so galt zum Beispiel die Zeugenaussage einer Frau vor Gericht überhaupt nicht. Sie wurde deswegen schon gar nicht beim Gericht zugelassen als Zeugin. Also wenn irgendwas Schlimmes passiert ist und eine Frau hat das gesehen, konnte sich nicht als Zeugin herangezogen werden. Und solche Ungerechtigkeiten und Unterdrückung in der Geschlechterrolle, die gibt es, seit wir Menschen eine Geschichtsschreibung haben. Die gab es in der Antike, die gab es im Römischen Reich, wobei im Römischen Reich die Rechte der Frauen schon relativ viel oder groß waren im Vergleich zu anderen Zeiten. Die Unterdrückung der Frauen gab es natürlich im Mittelalter und damals hatte sie leider sehr, sehr viel mit der Kirche zu tun. Und die gab es auch in der Aufklärung und die gibt es heute noch, diese Unterdrückung, diese in der Geschlechterrolle verankerte sozusagen Unterdrückung des einen Geschlechts. Und Philosophen, Soziologen und Psychologen, die sich mit diesem Thema Gender befasst haben, haben sehr schnell und sehr bald folgende Frage gestellt, die wir hier schon länger sehen. Sind denn Geschlechterrollen überhaupt natürlich oder sind sie nicht eigentlich anerzogen? Dient die Geschlechterrolle nicht nur eigentlich dafür, um Frauen zu unterdrücken? Und man kam dann zu der Theorie, dass alle psychischen und Verhaltensunterschiede zwischen Mann und Frau, das heißt auch die Unterschiede in der Geschlechterrolle, Erfindungen der Gesellschaft sind, die anerzogen sind, quasi Erfindungen von den Männern, um Frauen, um Kinder zu unterdrücken, von der Politik, von der Wirtschaft, von den wirklich wichtigen Dingen im Leben fernzuhalten. Auch von der Kirche zum Beispiel. Das heißt ganz praktisch, man hat die Behauptung aufgestellt in diesen Gender-Überlegungen, dass die männerdominierte Gesellschaft Frauen so stark an Familie und Kinder bindet, dass sie keine Freiräume für Politik, für Wirtschaft, für Machtverhältnisse haben, weil das ja die vermeintlichen Männeraufgaben sind. Und davon ausgehend, also das ist, glaube ich, habe ich hier als zweiten Punkt geschrieben, Geschlechterrollen sind Erfindung der Gesellschaft. Ich glaube, der dritte kommt auch schon. Genau, das ist jetzt quasi der dritte. Man ist ausgehend von dieser Theorie dazu gekommen, dass man gesagt hat, die Kategorie in Mann und Frau zu denken, ist doch eigentlich schon das Problem. Das ist doch schon falsch, das ist doch schon schlecht. Davon muss die Menschheit befreit werden. Die äußeren Geschlechtsmerkmale, die sind rein zufällig, da können wir nichts machen. Aber die Menschen sollen frei sein, um ihr Gender, also ihre Geschlechterrolle, unabhängig von dem biologischen Geschlecht selber zu wählen. Also man sagt, es wäre doch besser, wenn wir am besten Mann und Frau gleich abschaffen und jeder einfach sagen kann, was er gerne sein möchte. Also so müssten zum Beispiel Kinder ganz unabhängig vom körperlichen Geschlecht, geschlechtsneutral erzogen werden, damit sie eines Tages selber entscheiden können, ob sie Mann oder Frau oder irgendwas dazwischen sein wollen. In dem Zusammenhang redet man übrigens auch von Transgender, das sind Menschen, die zum Beispiel einen männlichen Körper haben, also biologischer Mann sind, aber als Frau leben. Im Unterschied übrigens zur Transsexualität, dass jemand dann noch dazu übergeht und seine biologische Sexualität versucht abändern zu lassen, medizinisch oder durch eine Operation. Das alles mag jetzt relativ komisch und skurril und merkwürdig für manche Leute klingen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Aber es gibt tatsächlich Menschen, das ist kein Witz, die das tatsächlich fordern und denken. Zum Beispiel hat die PDS, Vorgängerpartei der Linken, im Jahr 2001 einen Gesetzentwurf eingebracht, wonach, das ist kein Witz, die Kategorie Mann und Frau aus dem Personalausweis und allen anderen amtlichen Dokumenten zu streichen ist, weil diese Kategorien die Menschen einengen und ihnen nicht Freiheit gewähren in diesen Bereich. Also das ist wirklich eingereicht worden und es gibt bis heute Politiker in verschiedenen Parteien, sicherlich mehr so in den linkeren Parteien, also in der Linken sicherlich bei den Grünen, bei der SPD, aber auch bei der CDU Politiker, die das gerne möchten. Man nennt diese Ideologie Gender-Theorie oder Gender-Bewegung. Und wie ihr euch vermutlich denken könnt, gehören sehr, sehr viele Feministinnen heute zu dieser Gender-Bewegung. Und auf der Weltfrauenkonferenz 1995 haben Frauen aus dieser Gender-Bewegung gefordert, massiv gefordert, dass die Gender-Theorie in die Mitte der Gesellschaft hineinkommen muss. Also sie haben gesagt, wir wollen das nicht nur für uns machen, sondern in die Mitte der Gesellschaft muss das reinkommen. Und da ist dann dieser Begriff Mainstreaming aufgekommen, weil der Mainstream, der Hauptstrom, da soll die Gender-Theorie hin. Das wurde damals quasi in die Abschlussresolution hineingeschrieben. Wir setzen uns dafür ein, dass Gender-Mainstreaming passiert. Einige Jahre später, oder zwei Jahre später, 97 bzw. 99, wurde das Gender-Mainstreaming im Amsterdamer Vertrag zum offiziellen Ziel der Geschlechtergleichstellungspolitik der EU gemacht. Und mittlerweile ist Gender-Mainstreaming in allen europäischen Ländern mit in die Gesetzgebung aufgenommen worden, in Deutschland zum Beispiel im Jahr 2000. Ich sage das deswegen, weil jetzt könnte man ja meinen, Gender-Theorie, das ist ja ganz unglaublich, was erzählst du da, Klaus, wenn das wirklich stimmt und die deutsche Gesetzgebung hat das mit einbezogen, das bedeutet ja, dass in absehbarer Zeit Kinder im Kindergarten und in der Schule geschlechtslos erzogen werden müssen. Ich sage das deswegen, weil es tatsächlich diese Meinungen gibt. Es gab, als die Frau von der Leyen das Thema so in die Öffentlichkeit gebracht hat, einige Spiegel- und Sternartikel, die quasi das befürchtet haben. Und es gibt sehr viele Christen heute, die genau das denken. Im Internet gibt es dazu verschiedene Aufsätze, dass Christen sagen, die Gender-Theorie soll in unserem Staat umgesetzt werden. Das ist ganz schlimm, da müssen wir uns gegen wehren und so weiter. Die sozusagen auf eine Kontraposition gehen und sagen, da müssen wir uns gegen einsetzen. Aber, und jetzt sage ich aber, es gibt ein großes Aber, wenn man muss dann nämlich schauen, was denn die Regierung, der Staat zu diesem Thema tatsächlich sagt. Und das habe ich getan. Ich bin also auf das Bundesministerium für Familie, Soziales, Jugend und ich weiß gar nicht, also Frau Christina Schröder ist die Ministerin, habe ich mal drauf geschaut und es ist interessant, dass man dann feststellt, die Regierung, die heutige Regierung und die Minister benutzen diesen Begriff Gender Mainstreaming, aber sie meinen damit was ganz anderes wie die Gender Theorie. Das ist ganz wichtig. Ich lese dazu mal ein paar kurze Statements, dass man sich das mal einfach klar macht, was dort eben auf der Homepage vom Bundesministerium zum Thema Gender Mainstreaming steht. Also quasi, es gibt eine Homepage, die heißt gender-mainstreaming.net. Die ist vom Bundesministerium für Familie, Soziales und so weiter. Und dort steht Folgendes. Ich lese es mal vor. Mainstreaming bedeutet, dass bei allen Entscheidungen, also im Hinblick auf Produkte, Außendarstellung, Personal und Organisation, immer berücksichtigt wird, dass sich Frauen und Männer in unterschiedlichen Lebenslagen befinden. Nur wer die jeweiligen Unterschiede berücksichtigt, kann Diskriminierung vermeiden. Interessant, ja? Dann das zweite, Gender. Das bedeutet nicht Stereotyp die Frauen oder die Männer in den Blick zu nehmen, sondern Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt zu berücksichtigen. Niemand ist nur männlich oder nur weiblich, aber wir leben in einer Welt, die maßgeblich durch die Zuweisung von Geschlechterrollen geprägt ist. Frauen und Männer werden ständig daran gemessen, wie weiblich oder wie männlich sie sich verhalten. Daher ist es wichtig, Geschlechtsdifferenzen wahrzunehmen, sie aber nicht, wie es auch das Bundesverfassungsgericht sagt, als tradierte Rollenzuweisungen zu verfestigen. Und dann gehen wir nochmal einmal weiter. Es geht dann, Gleichstellung ist das Ziel von Gender Mainstreaming, fühle ich ein. Gleichstellung ist das Ziel, das gemäß Artikel 3 Absatz 2, Seite 2 des Grundgesetzes tatsächlich und nun mit Hilfe von Gender Mainstreaming verwirklicht werden soll. Mit Gender Mainstreaming sollen also Veränderungen im Geschlechterverhältnis bewirkt werden, um Diskriminierung zu verhindern. Ich sage das nochmal mit eigenen Worten. Unsere Regierung versteht unter Gender Mainstreaming gerade nicht die Gleichmacherei der Geschlechter, sondern es sollen vielmehr die Unterschiede von Mann und Frau in ihrer individuellen Situation wahrgenommen werden, damit man jeden so fördern kann, wie er es braucht, um dieselben Chancen zu haben, dass alle gleichgestellt sind und niemand wegen seinem Geschlecht benachteiligt wird. Und jetzt ist wichtig, dass Gender Mainstreaming nicht nur Mann-Frau-Rolle meint, sondern es geht auch um alte um Kinder, es geht um Menschen, die eine Behinderung haben, es geht um Menschen, die auch in ihrer Geschlechtlichkeit sich verändern wollen. Das ist natürlich ganz klar, das ist das gilt auch für Männer, ja, natürlich. Also es geht einfach darum, dass jeder Mensch in seiner persönlichen Rolle wahrgenommen wird, die er einnimmt, und dass er da gefördert wird, um dieselben Chancen zu haben wie jemand anders auch. Und ich sage dazu nochmal, ich lese dazu nochmal ein kurzes Interview von, oder ein paar Sätze aus dem Interview von der Familienministerin Christina Schröder, damals noch Köhler, als sie das gesagt hat. Und zwar ist es ganz interessant, was sie sagt: Aus vielen Untersuchungen wissen wir, Jungen bekommen schlechtere Noten, gehen häufiger auf Hauptschulen und brechen eher die Schule ab. Und das hat etwas damit zu tun, dass es in den Kindertagesstätten und in der Grundschule kaum männliche Erzieher und Lehrer gibt. Das ist hochproblematisch, gerade weil es heutzutage so viele Kinder gibt, die ohne Vater aufwachsen. Dann sagt sie weiter: Wir müssen uns daher Gedanken machen, wie wir es schaffen können, dass mehr Männer diese Berufe ergreifen. Das gilt auch für die Grundschulpädagogik. Wir müssen schauen, ob sie nicht zu sehr auf Mädchen ausgerichtet ist. Werden vielleicht zu viele Schmetterlinge gemalt und zu wenige Ritterburgen? Und daraufhin kriegt sie jetzt quasi Kontra von demjenigen, der das Interview führt, und sagt: Naja, die Frage, hat sich Ihr Ministerium nicht wie die Bundesregierung zum Gender Mainstreaming verpflichtet, das vorsieht, dass Mädchen und Jungen gleichermaßen zum Malen von Ritterburgen und Schmetterlingen erzogen werden sollen? Und da sagt sie drauf: Es ist nicht Aufgabe des Staates zu versuchen, Kinder zu einem bestimmten Verhalten zu drängen. Nur ein Beispiel: Der Staat sollte alles tun, um der jungen Frau, die Elektrotechnik studieren möchte, alle Hürden aus dem Weg zu räumen. Aber der Staat sollte nicht zwanghaft versuchen zu erreichen, dass 50% der Elektronikstudenten weiblich sind. Also da merkt man, es geht darum, die gleichen Chancen den Menschen möglich zu machen, aber nicht Gleichmacherei und schon gar nicht Geschlechtsabschaffung, damit man irgendwie das wieder neu definieren kann. Heutzutage sicherlich nicht mehr so viele, wobei wahrscheinlich schon, wenn zum Beispiel deine Mutter dir immer wieder beigebracht hat, dass Frauen mit Elektrotechnik und iPads und solchen Dingen nichts zu tun haben, dann ist das für dich einfach schwierig. Dann musst du dich von dieser Rolle sozusagen freischwimmen, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir können ja nachher nochmal kurz also darüber reden, gerne. Also ich sage das ja nicht hier, um sozusagen irgendwie Leute tot zu reden, sondern einfach mal so Statements in den Raum zu stellen. Aber so viel mal zum Thema Gender. Es geht ja heute auch um was anderes und letztendlich die Frage, wie verhalten wir uns jetzt zu diesem Thema Gender und Gender Mainstreaming, wenn es heute so oft gebraucht wird? Also wir sind eine christliche Community, wie gehen wir Christen mit dem Thema um? Was ist unsere Stellung als Projekt X, also als Community von Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen wollen? Jetzt haben wir ganz viel so in Politik und so reingeschaut. Wir schauen jetzt mal in die Bibel rein, wie die Geschlechterrolle sieht, und da finden wir ganz am Anfang der Bibel gleich was, gleich auf der zweiten Seite sozusagen. Und zwar im 1. Mose Kapitel 1, Vers 27 steht: So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Für uns hört sich das erstmal an, biologisch. Man muss wissen, dieser Originaltext, in dem das geschrieben ist, ist in Hebräisch geschrieben, und im hebräischen Denken die Menschen nicht so getrennt zwischen Körper, Geist und Seele oder sowas, oder von, körperlicher Geschlechtlichkeit und sozialer Geschlechtlichkeit, sondern im Hebräischen ist der Mensch, wenn es um den Mensch geht, immer ganzheitlich gemeint. Das bedeutet, wenn hier von Mann und Frau die Rede ist, dann meint das nicht nur die körperliche Geschlechtsmerkmale, sondern es meint auch die Rolle als Mann und Frau. Also ein unterschiedlicher Körper, untrennbar verbunden mit der unterschiedlichen Rolle. Und genau in diesem Mann- und Frau-Sein, in dieser ganzheitlichen Unterschiedlichkeit, ist der Mensch geschaffen. Und jetzt ist es interessant, dass es noch weitergeht, dass nämlich gesagt wird, dass das, also oben sehen wir ja, als Ebenbild Gottes. Also diese unterschiedliche Rollen, dieses Geschaffensein in Mann- und Frau-Polarisation, das ist quasi die Spiegelbildlichkeit Gottes. Und dann steht ein paar Zeilen weiter, das wird ja auch schon eingeblendet, dass sich Gott den Menschen, den er gemacht hat, anschaut, also Mann und Frau in der Unterschiedlichkeit, und dann feststellt: sehr gut, sehr gut. So soll es sein. Für mich stellt sich hier die Frage: Ist wirklich die Frauen- und die Männerrolle das Problem, wie die Genderbewegung behauptet? Oder sind Geschlechterrollen eigentlich gut? Aber wir Menschen haben über Jahrtausende diese Rollen für Unterdrückung und Gewalt und Missbrauch bis heute gebraucht. Kann es nicht sein, dass deswegen die Rolle, die Geschlechterrollen falsch gebraucht wurden, weil wir Menschen ein böses Herz haben? Ich nenne mal ein anderes Beispiel, um zu verdeutlichen, was ich meine. War die Erfindung des Messers vor vielen, vielen, vielen tausend Jahren etwas Böses? Weil immerhin wurden in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden Millionen von Menschen mit dem Messer ermordet. Ist das passiert, weil das Messer böse ist? Oder weil wir Menschen ein böses Herz haben? Ist das Werkzeug Messer nicht eigentlich gut? Und die Frage ist, was wir damit machen. Ich will an der Stelle gar nicht leugnen, dass in der Geschichte und heute noch wirklich Böses mit Geschlechterrollen gemacht wird. Jahrtausende und aber sind aber Millionen Frauen mit Hilfe von Geschlechterrollen diskriminiert worden. Und leider hat die Kirche da einen ganz, ganz großen Anteil. Und das müssen wir immer wieder zugeben. Wir müssen sagen, es ist in der Geschichte viel falsch gelaufen. Und vor 100 Jahren sah das mit Mann- und Frau-Rolle, wie es heute ist, in der Freiheit nicht so aus. Da gab es noch nicht die Privilegien, die Männer hatten, für die Frauen auch. Das müssen wir einfach immer wieder mal wahrnehmen und sagen, stimmt, so war die Geschichte. Aber dieses Böse ist nicht etwa wegen dieser Rollen passiert, sondern weil die Menschen böse mit den Unterschiedlichkeiten umgegangen sind, weil der Mann gemerkt hat, ich habe irgendwie mehr Macht und kann die ausüben über die Frau. Ich kann verstehen, dass Menschen am liebsten die Unterschiede zwischen Mann und Frau wegmachen würden, weil sie hoffen, dass dann die Unterdrückung und die Diskriminierung ein Ende hat. Aber ich glaube, dass es keine Lösung ist, dass es letztendlich eine Augenwischerei ist. Die Lösung ist nicht, dass ich die Geschlechter abschaffe oder das Messer abschaffe, sondern dass ich lerne, damit richtig umzugehen. Dass mein böses Herz verändert wird, dass ich von Gott, von Jesus mein böses Herz verändern lasse. Das heißt, dass wir lernen, wie man gut und konstruktiv mit den unterschiedlichen Geschlechterrollen umgehen kann. Deswegen würde ich sagen, zur Gender-Theorie, egal wie man sich diese Theorie anschaut, sie passt letztendlich nicht zum christlichen Weltbild. Also ein Mensch, der Jesus nachfolgen will, dem Beispiel von Jesus folgen will, der wird merken, dass mit dieser Gender-Theorie, das ist schwierig, das passt nicht dazu. Und damit wären wir jetzt bei Jesus, weil wie ist denn Jesus mit den Geschlechtern umgegangen? Wie hat er denn in der damaligen Gesellschaft sich verhalten? In dieser Gesellschaft, wo Frauen ja massiv unterdrückt wurden. Also wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, den Umgang mit Frauen ansehen, dann merken wir, dass er einen fast revolutionären Umgang mit Frauen hatte. Er durchbricht das damalige Rollenverständnis der Frau und lässt Frauen wie Männer zum Beispiel seine Schüler sein. Interessant ist ja, das Bericht über 12 Leute, die werden in der Regel immer Jünger genannt, also 12 Jünger, das waren Schüler, hatte er, das waren alles Männer, ist richtig? Ich glaube, das lag daran, weil in der damaligen Gesellschaft es gar nicht gegangen wäre, eine Frau zu sagen, du kannst mein Jünger sein. Das war ja ganz am Anfang, die hätten gesagt, du hast einen Knall. Aber indem, dass Jesus dann Menschen sozusagen gelehrt hat, also sie waren sozusagen, er war der Dozent, sie waren die Studenten, in dem kamen immer mehr Frauen dazu. Und er hat nie was dagegen gesagt. Ganz im Gegenteil, es gibt eine Bibelstelle in Johannes 10, da wird berichtet, dass eine Frau sich unter die Männer mischt und dazu setzt. Die Männer sitzen da alle, also eine Männerrunde, jetzt kommt die Frau dazu. Und Jesu Kommentar zum Schluss ist, sie hat genau das Richtige getan. So ist es richtig, so muss es sein. Dass sie sich dazugesetzt hat, zugehört hat, gelernt hat. Und interessant, noch eine andere Sache, obwohl Frauen ja damals, ich habe es vorher schon gesagt, als Zeugen nicht aussagen durften, waren die ersten Menschen, die erfahren haben, dass Jesus nach dem Tod wieder lebendig geworden ist, Frauen. Und diese Frauen haben von Jesus den Auftrag bekommen, sagt bitte allen anderen, dass ich wieder lebe. Und das haben die dann auch gemacht. Und was ist passiert in dem Rollensetting der damaligen Zeit? Die Männer haben gesagt, Frauengeschwätz, ihr habt ja einen Knall. Warum sagt Jesus den Frauen, sie sollen die Zeugen sein? Weil er das Rollenverständnis bricht. Weil er sagt, so ist es nicht richtig, dass wir mit Frauen umgehen. Das ganze Leben von Jesus zeigt, dass er trotz der Unterschiede zwischen Mann und Frau, Frauen und Männer genauso wertschätzt. Sie sind für ihn gleichwertig. Und das zieht sich durch die Bibel durch. Es gibt zwar Stellen, wo man meinen könnte, das ist anders. Ich lese aber mal zwei Stellen vor, die zeigen, zum Beispiel beim Paulus, der hat ja ganz viele Briefe an Christen geschrieben, da gibt es eine Bibelstelle in Galater 3, Vers 18, da steht, jetzt ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklave oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr alle eins, ihr gehört alle zusammen, ihr gehört zu mir. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr so und so seid. Und diese Aussage ist von daher auch sehr, sehr krass, weil es gibt nicht mehr Sklaven und Freie, es gibt nicht mehr Sklaven und Herren. Es war damals ein ganz klares Gesellschaft, wo es Sklaven gab, die keine Rechte hatten und so. Und auch zum Thema Mann und Frau sagt der Paulus das. Das hat damit zu tun, dass Gott schon im Alten Testament viele, viele, viele Jahrhunderte vorher einmal gesagt hat, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, was er mit den Augen sehen kann. Aber der Herr, Gott, sieht ins Herz. Für Gott ist es nicht wichtig, ob jemand äußerlich Mann oder Frau ist, sondern er schaut sich das Herz an. Er schaut sich an, wie wir ticken, ob wir uns für das Gute einsetzen oder ob wir das Böse tun. Vor Gott, vor Jesus sind alle Menschen gleich. Obwohl sie sehr unterschiedlich sind, sind sie gleichwertig. Das heißt, Gott wertschätzt Menschen und er hasst es, wenn Menschen andere Menschen diskriminieren und ungleich behandeln. Und wenn ich mir das anschaue, muss ich sagen, dazu passt eigentlich die Definition von Gender Mainstreaming, die ich eben von unserer Regierung vorgelesen habe. Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnehmen und dann fördern, dass sie die gleiche Chance haben. Ich glaube, wir Christen haben eine optimale Voraussetzung, um hier Vorbild zu sein, das vorbildlich zu leben. Ich will mal ein paar Tipps geben, wie das aussehen könnte, so zum Schluss. Wie können wir im Projekt X, Menschen, die uns mit dem Thema jetzt beschäftigt haben, wie könnten wir diese Wertschätzung, die Jesus gelebt hat, ja, diese Gleichstellung, die Jesus macht, dieses Gleichwertige von Mann und Frau, wie können wir das im Alltag leben? Ich glaube, das Erste ist wichtig, dass ich, dass du, dass wir unsere Rolle als Frau oder Mann annehmen. Es ist okay, dass du anders bist wie das andere Geschlecht, dass du anders fühlst, dass du anders denkst, dass du anders handelst. Nimm das an. Das hat mit deinem Frausein oder mit deinem Mannsein zu tun. Aber auch damit, dass Gott jeden Menschen individuell gemacht hat, dass jeder Sohn so anders ist wie der andere. Ich glaube, es ist wichtig, das anzunehmen. Danke, dass ich so bin, wie ich bin, Gott. Danke, dass ich eine Frau bin. Danke, dass ich ein Mann bin. Das annehmen. Befriedet damit leben. Das Zweite, würde ich sagen, ist wertschätze gerade die Andersartigkeit des anderen. Unser Problem ist ja, dass wir uns immer von anderen abgrenzen. Also Andersartigkeit lässt uns Mauern aufbauen. Ich glaube, wir müssen lernen, die Andersartigkeit des anderen zu wertschätzen. Also dass die Frau den Mann wertschätzt in seiner Andersartigkeit, dass der Mann die Frau in der Andersartigkeit wertschätzt. Schätzt, nimm den anderen an, wie Jesus ihn annimmt. Nimm also die Frau an, auch wenn sie emotionaler reagiert als du. Oder nimm den Mann auf. An, auch wenn er sich immer um Technik und Handys und solche Dinge interessiert. Und das interessiert dich gar nicht. Ja? Genau, ganz genau, auf jeden Fall. Weil der Mann ja auch emotional reagiert, aber vielleicht eben anders. Vielleicht nicht so sentimental, sondern genau. Oder vielleicht auch, wie gesagt, jeder Mensch ist individuell anders. Und das ist wichtig. Es geht nicht nur um, das finde ich gut eigentlich bei diesem Konzept von der Regierung, es geht nicht nur um Mann und Frau, sondern generell die Andersartigkeit zu wertschätzen. Und dann das Dritte, wenn ich es wertschätze, versuch den anderen zu fördern, gerade an den Stellen, wo er anders ist. Zum Beispiel für Ehepaare mal ein Tipp. Ich mache Männern Mut, auch wenn sie es nicht mögen, der Frau mal die Dinge abzunehmen, die sie immer machen muss, damit sie auch mal anderes entwickeln kann. Also zum Beispiel, du kommst von der Arbeit, setz dich nicht aufs Sofa und chill erstmal, sondern es gibt vielleicht noch den Abwasch zu machen oder zu putzen. Mach das doch mal. Wertschätze damit das, was deine Frau tut, indem du sagst, es ist gut, dass du das zu Hause tust. Kann natürlich andersrum sein, dass der Mann gerade Elternzeit macht und die Frau arbeiten geht, dann wäre es genau andersrum gemeint. Ja, ihr versteht es. Oder für Frauen zum Beispiel, dass man sich mal bewusst das anhört, was der Mann zu technischen Details sagt, obwohl man es sich überhaupt nicht dafür interessiert. Und dass man damit den Mann wertschätzt, sagt, okay, es ist okay, dass du ein Faible für Technik hast, zum Beispiel. Das sind jetzt nur einzelne Beispiele, ja. Genau, also versuch den anderen zu fördern, gerade an den Stellen, an denen er anders ist. Das Wertschätzen, das Fördern. Dann, als vierter Punkt, setz dich dafür ein, dass Männer wie Frauen in unserer Gesellschaft dieselben Chancen haben. Aber selber entscheiden dürfen, ob sie diese Chancen auch nutzen. Okay? Also, es ist wichtig, dass Frauen Elektrotechnik studieren dürfen, hat ja die Ministerin gesagt. Aber sie dürfen auch selber entscheiden, ob sie das überhaupt wollen. Und das stehen lassen. Und nicht kritisieren, wir brauchen eine Gesellschaft, wo 50-50 alles sozusagen gleichermaßen aufgeteilt ist. Ja? Und ich glaube, da haben wir ziemlich viel dran zu tun, wenn wir das versuchen zu leben, ja? Die eigene Rolle annehmen, wertschätzen, dass der andere anders ist, versuchen das zu fördern und sich dafür einsetzen, dass Menschen die gleiche Chance bekommen, dass man nicht, weil jemand so oder so ist, Mann oder Frau, jung oder alt, Migrationshintergrund oder nicht, reich oder arm, behindert oder nicht behindert, dass wir da nicht versuchen, sozusagen Leuten unterschiedliche Chancen zu geben, sondern bewusst Menschen als Menschen wahrzunehmen, dass sie die gleichen Chancen bekommen. Ich habe gedacht, zum Schluss vielleicht noch eine Frage für die Homezone, für die Leute, die sich nächste Woche in der Homezone treffen. Wie können wir fördern, dass in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld Männer, Frauen, Kinder, alte, behinderte, gesunde Menschen gefördert und wertgeschätzt werden? Wie können wir das fördern? Wie können wir daran arbeiten? Miteinander als Community. Ich werde das dann auch in den Unterlagen von der Homezone rumschicken an die Leute, die gerne damit arbeiten möchten. Sonst kann man sich das jetzt auch aufschreiben. Ich will mal damit mit dem Schlussgedanken abschließen. Natürlich wird es in Zukunft politische Kräfte geben, die versuchen, diese radikalen Gender-Theorien durch das Wort Gender-Mainstreaming in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Ob ihnen das gelingt, ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube das nicht. Es gibt nun mal Produkte, die nur Männer interessieren und es gibt Produkte, die nur Frauen interessieren. Also schon mal von der Wirtschaftlichkeit, von dem Geldverdienen funktioniert das Ding gar nicht. Und Geld regiert unsere Welt, ja. In aller Regel zumindest. Leider, aber es ist so. Und ich würde sagen, lasst uns keine Angst davor haben, dass irgendjemand irgendwelche radikalen Theorien in unser Volk bringen will. Das kann durchaus sein, in unser Europa bringen will, in unsere Welt bringen will. Das kann sein. Aber wir brauchen davor keine Angst haben, sondern es ist viel wichtiger, dass wir das leben, was Jesus vorgelebt hat. Dass wir uns selbst bejahen und dass wir uns als Mann und Frau annehmen, wertschätzen, dass wir liebevoll miteinander umgehen, dass wir uns ergänzen, dass wir damit unsere Gesellschaft bauen. Und ich glaube, das verändert viel mehr unser Umfeld, als irgendwie angsthaft, also angstbesetzt davon zu predigen und zu sagen, oh, wie schlimm Gender-Theorien könnten unsere Gesellschaft überfluten. Ja? Genau. So viel mal zu diesem Thema. Wir haben gedacht, wir schließen das mit einem Lied ab, Du tust. Und da geht es darum, dass Gott uns gut tut. Und das ist ja eigentlich, ja, Gott nimmt uns an, wie wir sind, das tut uns gut. Da, wo ich mich selber nicht annehmen kann, wo ich selber anders wäre, aber nicht sein kann, da nimmt Gott uns so an, wie wir sind. Und deswegen singen wir einfach, so als Vertiefung, sage ich jetzt mal, auch zu dem, was ich gesagt habe, dieses Lied. Und natürlich ist es ein Input, um jetzt ins Gespräch zu kommen darüber, ja. Also es geht nicht darum, dass in der Church noch gepredigt wird, dass ihr alles schweigt und das mit nach Hause nehmt, sondern ihr könnt gerne darüber reden und euch austauschen. Genau. Und wir singen miteinander das Lied, Du tust. Sozusagen auch als Gebet für die Leute, die das können und möchten, zu Jesus.